dürfen nochmal aufstehen, dass wir vor Gott treten. Unser großer Gott, wir stehen vor dir und wir beten dich an, Herr, für deine Gnade, für deine Liebe, deine Treue, Herr, und auch dein Ziehen, Herr. Vielen Dank, dass du uns auch hier zusammengeführt hast, Herr. Und wir beten darum, dass du uns hilfst, dein Wort zu verstehen und zu sehen, Herr, was du Großes an Schätzen versteckt hast. Herr, wir beten, dass es Anklang in unserem Leben findet. Amen. Ja, die Läuterung, ich habe einfach mal so ein Bild mitgebracht. Läuterung ist ein Vorgang, bei dem Metalle von anderen Substanzen und Verunreinigungen getrennt werden. Wenn man zum Beispiel Eisenerz hat, vereinfacht gesagt, wird das dann durch starkes Erhitzen herausgeschmolzen, was dann Verunreinigungen noch an diesem Metallerz dran ist. Und die Schmelzer in der Antike, die haben so lange das eingeschmolzen, bis sie ihr Spiegelbild in dieser glatten Oberfläche des Metalls sehen konnten. Und dann wussten sie, dann ist der Läuterungsprozess, die Reinigung beendet. Es werden also angerostete, verunreinigte Metalle erhitzt und dabei muss zunächst alles ja zusammenkommen. Ja, das Metall muss irgendwo rein, in so einen Kessel, so einen Behälter, die Hitze muss groß genug sein und beim Erhitzen beginnt dann mehr und mehr dieses reine Metall zu schmelzen und löst sich dann von den Unreinheiten. Es bildet dann so eine Schlacke und die kann dann entfernt werden. Das reine Metall kann weiter genutzt werden und verarbeitet werden zu einem Werkzeug zum Beispiel. Und in unserem heutigen Bibeltext aus 1. Mose 42 finden wir auch Ähnliches. Ja, da geht es nicht um Metallschmelze, aber da geht es auch um einen Läuterungsprozess. Wir sind in der Josef-Geschichte immer noch unter diesem Oberbegriff der Führung Gottes, die man in seinem Leben ganz in besonderer Art und Weise entdecken kann in der Schrift. Und diesmal finden wir diesen Aspekt der Läuterung oder der seelsorgerlichen Läuterung. Das chirurgische Arbeiten am Herzen von Menschen, das werden wir heute sehen. Und wir finden dazu drei Schritte. Einerseits, wie Gott da hineinführt, wie er das ausführen lässt und wie dann sogar noch die ersten Früchte dabei entstehen. Gott zieht die Fäden der Weltgeschichte, er führt es zusammen und dazu benutzt er unter anderem Josef im Ägyptenland, der seine Brüder nun wieder sieht und oberflächlich betrachtet, begegnet er ihm auf eine sehr seltsame Art und Weise. Wir schauen uns das ja gleich noch an, aber wenn wir unter die Motorhaube schauen, dann sehen wir da eine wunderbare zusammenwirkende Sache. Beim Auto kann ich mir das alles nicht erklären, aber hier finden wir Indizien, wo wir sehen, da ist ein Schöpfer, ein Erhalter, ein großer Gott hinter. Wir lesen gemeinsam Gottes Wort, 1. Mose 42, 28 Verse. Als Jakob sah, dass Getreide in Ägypten war, da sagte Jakob zu seinen Söhnen, was seht ihr einander an? Und er sagte, siehe, ich habe gehört, dass es in Ägypten Getreide gibt. Zieht hinab und kauft uns von da Getreide, damit wir am Leben bleiben und nicht sterben. Da zogen die 10 Brüder Josefs hinab, um Getreide aus Ägypten zu kaufen, aber Benjamin, Josefs Bruder, sandte Jakob nicht mit seinen Brüdern, denn er sagte, dass ihm nicht etwa ein Unfall begegne. Und so kamen die Söhne Israels unter den Ankommenden, um Getreide zu kaufen, denn die Hungersnot war auch im Land Kanaan. Und Josef, er war der Machthaber über das Land. Er war es, der allem Volk des Landes Getreide verkaufte. Als nun die Brüder Josefs kamen, beugten sie sich vor ihm nieder mit dem Gesicht zur Erde. Als Josef seine Brüder sah, da erkannte er sie, aber er stellte sich fremd gegen sie und redete hart mit ihnen und sagte zu ihnen, woher kommt ihr? Sie sagten, aus dem Land Kanaan, um Nahrungsmittel zu kaufen. Und Josef hatte seine Brüder erkannt, sie aber erkannten ihn nicht. Da dachte Josef an die Träume, die er von ihnen gehabt hatte. Und er sagte zu ihnen, ihr seid Kundschafter, die Blöße des Landes auszuspähen seid ihr gekommen. Sie aber sagten, nein, mein Herr, sondern deine Knechte sind gekommen, um Nahrungsmittel zu kaufen. Wir alle, Söhne eines Mannes sind wir, redliche Männer sind wir, deine Knechte, keine Kundschafter. Er aber sagte zu ihnen, nein, sondern die Blöße des Landes zu erspähen seid ihr gekommen. Da sagten sie, 12 an der Zahl sind deine Knechte, Brüder sind wir, Söhne eines Mannes im Land Kanaan. Und siehe, der Jüngste ist heute bei unserem Vater geblieben und der eine, er ist nicht mehr. Josef aber sagte zu ihnen, das ist es, was ich zu euch gesagt habe. Kundschafter seid ihr. Daran sollt ihr geprüft werden, so wahr der Pharao lebt. Ihr werdet von hier nicht weggehen, es sei denn, dass euer jüngster Bruder hierher kommt. Sendet einen von euch hin, dass er euren Bruder hole. Ihr aber bleibt gefangen und eure Worte sollen geprüft werden, ob ihr Wahrheit redet. Und wenn nicht, so wahr der Pharao lebt, dann seid ihr Kundschafter. Und er setzte sie zusammen 3 Tage in Gewahrsam. Am 3. Tag aber sagte Josef zu ihnen, tut Folgendes. Dann sollt ihr leben, ich fürchte Gott. Wenn ihr redlich seid, so bleibe einer eurer Brüder gefangen im Haus eures Gewahrsams. Ihr aber zieht hin, bringt Getreide für den Hunger eurer Häuser. Euren jüngsten Bruder aber sollt ihr zu mir bringen, dass eure Worte sich als zuverlässig erweisen und ihr nicht sterbt. Und sie taten so. Da sagte einer zum anderen, fürwahr. Wir sind schuldbeladen wegen unseres Bruders, dessen Seelenangst wir sahen, als er uns um Gnade anflehte, wir aber nicht hörten. Darum ist diese Not über uns gekommen. Und Ruben antwortete ihnen, habe ich nicht zu euch gesagt, versündigt euch nicht an dem Jungen. Aber ihr habt nicht gehört, doch siehe, sein Blut wird gefordert. Sie aber erkannten nicht, dass Josef es verstand, denn der Dolmetscher war zwischen ihnen. Und er wandte sich von ihnen weg und weinte. Dann kehrte er zu ihnen zurück und redete zu ihnen, und er nahm von ihnen Simeon und band ihn vor ihren Augen. Und Josef befahl, dass man ihre Gefäße mit Getreide fülle und ihr Geld jedem in seinen Sack zurücklege und ihnen Wegzehrung auf dem Weg mitgebe. Und man tat ihnen so. Da luden sie Getreide auf ihre Esel und zogen davon. Als nun einer seinen Sack öffnete, um seinem Esel in der Herberge Futter zu geben, da sah er sein Geld und siehe, es war oben in seinem Sack. Und er sagte zu seinen Brüdern, mein Geld ist zurückgegeben worden, siehe, da ist es in meinem Sack. Da entfiel ihnen das Herz und sie sahen einander erschrocken an und sagten, was hat Gott uns da angetan? Worte unseres lebendigen Gottes. Ich habe das Thema heute genannt, 3 Schritte seelsorgerlicher Läuterung, dieser Reinigung, dieser Reinigungsprozess der Brüder. Er geht los und Gott führt das alles zusammen, dass sie zusammenkommen. Das schauen wir uns gleich an. Das Zweite, was wir sehen, wie das Ganze beginnt. Diese seltsame Reaktion von Josef. Und dann die erste Frucht, die man schon sehen kann, wie sie erkennen in ihrem Herzen, wir sind Schuld beladen. Und dann geht es noch weiter, dass sie das mit Gott in Zusammenhang bringen. Seelsorgerliche Läuterung. Also ein Prozess, am Herzen wird gearbeitet, um es zu reinigen, um die Schuld hervorzubringen und zu beseitigen. Und ich weiß nicht, als du diese Kapitel vielleicht schon mal gelesen hast, vielleicht ging es dir ähnlich, in meinem Kopf kamen da so Gedanken, schön, endlich kommen die Brüder nach Ägypten, die sehen sich wieder, kann doch alles gut werden jetzt, und dann reagiert Josef so komisch. Ja? Und dann liest man erstmal weiter und man denkt, ja, okay, irgendwie ist es ja doch gut gegangen. Ja, man liest vielleicht gar nicht, warum diese 3 Kapitel jetzt eigentlich, dieses Hin- und Herschicken der Brüder, warum das alles sein soll. Das hat eine Absicht. Hier geht es nämlich um was ganz Tiefes. Hier geht es um das Herz der Brüder und auch um das Herz von Jakob. Und das möchte ich versuchen, heute und auch die nächsten Male aufzuzeigen, wie an ihrem Herzen gearbeitet wird. Wie Schritt für Schritt dieser Läuterungsprozess beginnt und ausgeführt wird und sie letzten Endes versöhnt werden mit ihrem Bruder. Läuterung bedeutet ja schlicht Reinigung, es wird etwas gereinigt, und bei den Brüdern geht es eben um das Offenlegen, das Reinigen ihrer Herzen von ihrer Schuld. Und das geschieht in dieser Art und Weise hier, wo die Liebe hart zupackt. So möchte ich es mal nennen. Ja, sie werden hart in den Zwinger genommen. Aber letztlich sehen wir diese Arbeit, wie sie auch erkennen. Gott arbeitet an uns. Werden wir uns gleich noch anschauen. Und damit ist das Ziel, dass wir das verstehen, was hier in dem Herzen dieser Brüder geschieht. Damit wir verstehen, wie Gott auch an unserem Herzen arbeitet. Manchmal, wenn Dinge ja nicht offenbar werden wollen. Dass Gott uns packt und sagt, da ist noch was. Da ist noch was. Also schauen wir uns die ersten Verse an, diese Zusammenführung zur seelsorgerlichen Läuterung. Als Jakob sah, dass Getreide in Ägypten war, da sagte Jakob zu seinen Söhnen, was seht ihr einander an? Ja, und wir sehen in diesen ganzen Kapiteln, dass einerseits klein betrachtet, also dieses Small Picture gewissermaßen, dass Josefs Träume jetzt hier wahr werden. Ja, wir erinnern uns daran, die Brüder werden sich vor ihm verbeugen. Aber es ist noch was viel Größeres im Gange. Gott hat das Abraham gesagt, dass das Volk Israel nach Ägypten kommen wird und 400 Jahre versklavt sein wird. 1. Mose 15, Vers 13. Und wir sehen, Gott steht zu seinem Wort. Ob es nun die Träume sind oder ob er das, was er Abraham versprochen hat oder gesagt hat, es wird eintreffen. Gott zieht die Fäden und er führt es genauso dorthin. Dieses Mosaik setzt sich hier mehr und mehr zusammen und ganz besonders in der Josef-Geschichte dürfen wir das nicht vergessen. Das ist das Große, gewissermaßen, was oben drüber steht. Dass Gott Josef vorausgesandt hat, damit das Volk Israel am Leben bleibt. Das ist die Führung Gottes, die wir insbesondere bei Josef so finden. Und Gottes Führung ist das Kennzeichen dieser Geschichte. Und Gott kommt souverän ans Ziel. Das haben wir uns schon einige Male angeschaut. Und ob er dafür eine Entführung gebraucht, die in der Sklaverei endet, ob er dafür Hungersnöte gebraucht, die genau diese Wege dann ja, gehen lassen, ob er Träume gebraucht. Was gebraucht er bei Esther? Da gebraucht er einen Schönheitswettbewerb, dass Esther ihn gewinnt und an den Königshof kommt. Plötzliche Tode oder auch, wenn wir jetzt an Weihnachten denken, Regierungsgebote. Da sollte eine Volkszählung gemacht werden und es kam so, dass sie nach Bethlehem gegangen sind, weil sie es mussten. Gott gebrauchte Dinge und Mittel und Wege und hier eben eine Hungersnot, um die Fäden zusammenzuführen. Um letzten Endes nach über 20 Jahren die Brüder an ihrem Herzen zu packen und zu sagen, schaut, da schlummert noch was. Und Vers 1 vermittelt hier den Gedanken, dass man weiß, okay, da ist irgendwo doch Getreide, wir hungern. Ja, die sitzen da irgendwie alle, so kann man sich es vielleicht vorstellen. Keiner tut was, jeder wartet auf den anderen, macht doch mal was. Kennen wir heute auch noch. Jetzt guckt ihr mich mit so großen Augen an, macht doch selber. Ja, also diese Sprüche, man kann sich das wirklich vorstellen und alle wissen es. In Ägypten gibt es Getreide, wir haben nichts mehr. Nun, und Jakob ruft seine Söhne dann auf, ich habe gehört, in Ägypten gibt es Getreide und wir sehen hier in Vers 2, dass Glaube nicht wirklichkeitsfremd ist. Ja. Oft wird das ja so nachgesagt, ja, wenn du glaubst, dann bist du irgendwo da weit oben und irgendwie du völlig weg von der Realität. Wir sehen hier einen gläubigen Jakob, der ganz realistisch betrachtet, was los ist. Der die Situation mit Weisheit betrachtet, der Möglichkeiten sieht, der die Gefahren sieht und notwendige Schritte einleitet. Das ist nicht ein, ich lehne mich mal zurück und schau mal, was so passiert. Ja, irgendwie wird das schon passieren. Nein, er denkt nach. Er geht mit der Weisheit, die er hat, die er bekommen hat, voran und überlegt, was ist das Richtige. Er geht Schritte im Glauben an der Hand Gottes und gewissermaßen, bei ihm war es damals noch nicht so, bei uns ist es so, dass wir dieses Wort als Fußesleuchter haben, wo wir den Schritt gehen können an der Hand unseres Herrn. Und wenn wir uns ein bisschen da hineinversetzen, jetzt müssen wir uns vorstellen, die Brüder hören ein Wort, Ägypten. Ich weiß nicht, ob sie darüber gesprochen haben in den vergangenen 20 Jahren, an wen sie da ihren Bruder verkauft haben. Vielleicht haben sie einen Schweigepakt beschlossen, ich weiß es nicht. Wir lesen nichts davon, aber anscheinend ist dieses Wort irgendwie eingeschlagen wie eine Bombe. Das ist etwas, wo man merkt, oh, da schlummert etwas und plötzlich ist ein so ein Stichwort da. Ich denke, wir kennen das auch aus unserem Leben, eine tickende Zeitbombe und plötzlich, wow, da war was. Jakob hat gehört, in Ägypten, da gibt es Getreide. Und er sagt, unser Ziel ist doch, dass wir am Leben bleiben, dass wir nicht sterben. Und das gilt sowohl für Jakob als auch für seine Familien, als auch das große Ganze. Josef ist vorhergeschickt worden, um ein Volk am Leben zu erhalten. Das ist unser Gott, das ist dein Gott. Der plant, der erhält, der führt. Und so machen sie sich auf den Weg ohne Benjamin für eine Reise, über 400 Kilometer, die man da zu Fuß mit den Eseln unterwegs ist und Circa 6 Wochen Reisezeit geht man von aus. Die so eine Reise, die ist auch nicht ungefährlich, gerade auch wenn man dann in ein fremdes Land kommt und man tritt ja als Bittsteller auf, also man ist abhängig von den anderen. Benjamin sollte auch deswegen nicht mit, weil es gefährlich ist. Ja? Jakob hat Angst, dass ihm ein Unfall begegnet, und wir sehen immer noch, er klammert sich an die Rahelsöhne. Er klammert sich an den letzten übrig gebliebenen Teil seiner geliebten Rahel. Er hat Angst, dass Benjamin etwas passiert. Er bevorzugt immer noch. Nun, er bleibt da. Die anderen 10, sie kommen nach Ägypten. In Vers 5, die Szene wechselt und sie kommen eben dahin und es kommen ganz viele andere noch. Die umliegenden Gegenden, sie sind alle von der Hungersnot betroffen, und in Ägypten gibt es Getreide. Und diese Not ist nicht einfach nur eine Not, sondern sie führt. Sie wird geführt von Gott, dass er seine Gnade offenbart. Die Brüder sind gewissermaßen der Spielball des Ganzen. Sie sollen Erkenntnis gewinnen. Und deswegen landen sie genau dort. Ja, wir müssen uns das vorstellen. Ja, wo wurde das Getreide gelagert? Das haben wir gelesen in den letzten Malen. In verschiedenen Städten. Und sie kommen genau dort an, wo Josef auch ist, und sie begegnen ihm. Hätte ja nicht passieren müssen. Ägypten ist nicht so klein. Aber es passiert. Es passiert genau so, und Josef ist der Oberste dort, der Machthaber, lesen wir, und die Brüder, sie knien vor ihm nieder. Die Träume werden wahr. Ganz natürlich wird das hier beschrieben, dass sie vor Josef niederknien, und wir erinnern uns, Josef träumt und er vergisst das auch nicht. Das ist Gottes Führung, dass er alles so zusammenführt, um sie letzten Endes vorzubereiten, den Traum wahr werden zu lassen. Und wir haben gesagt, Gottes Führung kommt an sein Ziel, weil Gott souverän ist. Und Josef beginnt. Josef beginnt mit dieser seelsorgerlichen Läuterung. Und in deinem Leben ist es vielleicht nicht anders. Ja? Weil Gott ist gut und wir sind auch in unserem Herzen böse. Die Menschenkinder sind in ihrem Herzen böse. Unsere Motive sind nicht immer rein. Unser Herz ist niemals ganz rein. Natürlich strebst du danach, heiliger zu werden, nicht wahr? Tust du das, in das Bild Jesu verwandelt zu werden? Ein Stück weit mehr in deinem Charakter so zu werden wie Jesus? Und vielleicht hat auch der ein oder andere von uns ein so ein Stichwort in seinem Leben, wo man aufhorcht und weiß, oh, mein Herz ist betroffen. Eine tickende Zeitbombe, die darauf wartet, zu detonieren und Schaden anzurichten. Ich weiß nicht, was es bei dir ist. Ich weiß nicht, was für Blindgänger du in deinem Leben hast. Eine große Lüge, die du vertuscht. Eine geheime Verschwörung, der du beiwohnst. Eine große Betrügerei, die du in deinem Gewissen versuchen, totzuschweigen. Was auch immer es ist. Das ist brandgefährlich. Das ist diese alte Schlacke, die da ist. Das Unbereinigte. Es muss vor das Kreuz gebracht werden. Bring es vor Jesus. Bekenne es ihm. Was trägst du mit dir herum? Was ist da in deinem Leben? Ja, wir sehen bei Jakob, er klammert sich noch an Benjamin. Das ist noch gewissermaßen so sein Schatz in seinem Leben. Er bevorzugt ihn deswegen. Seinen anderen Brüder stellt er zurück. Umso geschickter gebraucht Josef das dann hinterher. Aber es ist egal, ob da in deinem Leben versteckte, verheimlichte oder sehr offenkundige Sünden sind. Die Frage ist, wie gehst du damit um? Bring sie zu Jesus. Bring deine Schuld zu Jesus. Und wenn du als gläubiger Mensch weißt, es ist etwas, das steht in der Beziehung zwischen Gott und mir, zwischen Jesus und mir, dann bring es vor ihm, bekenne es ihm, sag, das war nicht richtig, verzeih mir. Und doch kann es auch sein, dass solche Dinge lange schlummern, dass wir sie vergessen, dass wir sie tot schweigen, dass unser Gewissen abgestumpft wird. Und dass Gott uns irgendwann packt und auch so einen seelsorgerlichen Prozess an unserem Herzen beginnt. Ein Läuterungsprozess. Dass er uns durch Zeiten der Prüfungen führt, so wie es die Brüder auch erkennen, es ist eine Prüfung. Die Frage ist, was ist dieser Schatz in deinem Herzen? Ist er dir bewusst? Was sitzt auf dem Thron deines Lebens? Ich sage bewusst was, weil oft sind es Dinge, die da sitzen. Dinge, die wir lieber machen haben, als dass Jesus uns die wichtigste Person ist in unserem Leben. Für uns ist klar, wer da sitzen muss, auf dem Thron unseres Lebens, oder? Jesus allein, niemand sonst. Deswegen bringe das vor Jesus, was da vielleicht oben ist, und gebe es ihm ab. Lass es nicht detonieren, lass es nicht platzen wie eine Bombe. Oft halten wir daran fest, aber Gott gebraucht da auch Mittel und Wege, und das hier, was wir sehen, dieser Läuterungsprozess, dieser Zuchtprozess gewissermaßen, der lässt irgendwann auch Frucht entstehen. Ja, es ist nicht so, dass Gott zerstören will, sondern der Zuchtprozess hat immer den Blick des Gewinnens, des Wiederherstellens, dieser friedvollen Frucht der Gerechtigkeit im Blick, wie der Hebräerbrief schreibt. Schauen wir uns gleich noch an. Und so wie die ganzen Metallteile dann in diesem Schmelzofen sind, sie werden erhitzt, werden von den Verunreinigungen gelöst, so kann es auch in deinem Leben passieren, dass Gott dich auf eine Straße führt, die aber auf den richtigen Weg zurückführt. Dass dort viele Steine sind und wo du dich dann reibst und stößt, aber wo du merkst, es löst dich, es reinigt dich von dem Schmutz, von dem Dreck in deinem Leben. Und so war es bei Josefs Brüdern. Und das schauen wir uns an unter diesem zweiten Aspekt. Wir lesen zunächst dies Verse 7 bis 9. Als Josef seine Brüder sah, da erkannte er sie, aber er stellte sich fremd gegen sie. Also er tut das mit Absicht, ja, sehen wir. Er redete hart mit ihnen, er sagte zu ihnen, woher kommt ihr? Sie sagten aus dem Land Kanaan, um Nahrungsmittel zu kaufen. Josef hatte seine Brüder erkannt, sie aber erkannten ihn nicht. Da dachte Josef an die Träume, die er von ihnen gehabt hatte, und sagte zu ihnen, ihr seid Kundschafter. Die Blöße des Landes auszuspähen seid ihr gekommen. Also er tut das ganz bewusst hier. Und das ist einfach das Seltsame, wo ich für mich einfach immer wieder ein Fragezeichen hatte. Warum tut er das? Gott führt Prüfungen und Läuterung durch Menschen oder Umstände in deinem Leben durch. Manchmal sind sie auch erst einmal unerklärlich. Wo wir nicht verstehen, warum Dinge geschehen. Es muss nicht immer eine Sünde in unserem Leben sein. Ja, darum geht es nicht immer. Es kann auch einfach unser Glaube auf die Probe gestellt werden, dass er fest wird. Bei den Brüdern war es vielleicht so, es war unerklärlich, aber sie kommen nach und nach zu dieser Erkenntnis, was im Argen liegt. Der Verlauf der Geschichte, so sehen wir, es öffnet ihr Herz, sie gewinnen Einsicht, aber es ist noch ein langer Weg, bis dann letztlich die Versöhnung dort steht. Josef erkennt seine Brüder direkt, aber er lässt das als Geheimnis. Ja, schon irgendwie sehr gewieft. Statt einer liebevollen Umarmung, gut, aber auch irgendwie noch was zwischen ihnen. Statt dieser großen Wiedersehensfreude nach mehr als 20 Jahren verbirgt er seine Identität. Er stellt sich ihnen gegenüber fremd, macht sich unkenntlich. Es ist lange Zeit, die ins Land gelaufen ist. Er ist als Jugendlicher verkauft, versklavt worden. Er behandelt sie nicht wirklich wie Familie. Ja, er sieht wahrscheinlich mit Glatze auch anders aus, wie es in Ägypten war, geschoren. Und natürlich dachten sie, Josef sei tot. Ja. Das alles trägt dazu bei, dass sie ihn wahrscheinlich nicht erkannt haben. Aber er verbirgt sich ganz bewusst auch vor ihnen. Er stellt sich anders. Er redet hart mit ihnen. Und wir fragen, warum tut er das? Ja? Ist er einfach nur grausam? Will er nicht am besten sofort die Versöhnung erwirken? Handelt er persönlich gekränkt aus Bitterkeit oder hegt er noch einen Racheplan? Aber ich denke, wenn wir uns Vers 9 anschauen, dann wird direkt damit etwas in Zusammenhang gebracht. Ja? Die Grundlage des Ganzen ist Gottes Reden. In dem Moment erinnert er sich nämlich an diese Träume, dass sie vor ihm niederfallen. Und so ist das hier die Grundlage, warum er das alles noch tut. Im zweiten Traum wurde ja ganz klar, dass alle seine Brüder sich auch vor ihm verbeugen. Er steht auf der Erde und sie verbeugen sich vor ihm. Und des Weiteren haben wir ja einen Vorteil. Ja? Wir können das ja von hinten lesen, also wir können rückblickend diese Geschichte verstehen und wir wissen, Josef möchte die Versöhnung. Er möchte mit seinen Brüdern wieder Frieden haben, weil er weiß, er ist Werkzeug in Gottes Hand. Er ist der, den Gott gebraucht hat für ein Überleben einer ganzen Nation, eines großen Volkes, ja umliegender Völker. Trotz dieser Wege, die er gehen musste, trotz dieser Versenkung, durch die er gegangen ist, er ist Gottes Werkzeug zur Rettung eines großen Volkes. Und damit können wir rückblickend sagen und bestätigen, ja, Josef ist nicht einfach nur oberflächlich und er möchte nicht einfach nur seine Brüder mal so ein bisschen necken. Nein, er will etwas aus ihren Herzen herauskitzeln. Und er steht damit auf Basis von Gottes Wort oder von seinem Reden. Ja, und das geht nicht ohne Herzschmerzen, ohne diese echte Reue, die da verlangt wird. Und ich spreche einfach mal mit den Worten von Warren Wiersbe, ein Bibelausleger. Er sagt, echte Versöhnung benötigt wahre Reue und ein demütiges Sündenbekenntnis. Meistens dauert es einige Zeit, bis ein Mensch dazu bereit ist. Oberflächliche Reue führt zu keiner echten Versöhnung. Das muss man so ein bisschen im Blick behalten. Ja? Diese Absicht, dieses Arbeiten am Herzen, dass da wirklich etwas erkannt und bekannt wird. Und dass dann eine Versöhnung da ist. Und du kennst das vielleicht aus deinem Leben. Bei manchen Umständen, da geht es sehr schnell, dass wir sagen, okay, ich kann drüber wegsehen. Ich verzeihe dir, ich vergebe dir. Aber manchmal sitzt das echt tief. Manchmal sind da Verletzungen, wo die Aufarbeitung Zeit braucht. Es geht manchmal auch um die Prüfung, ob die Buße echt ist oder ob der andere sich nur einen Vorteil daraus ziehen möchte. Ja, mal sagt man sehr schnell, sorry, ist alles wieder gut, oder? Das ist nicht wirklich echt. Ja, und ganz fromm gesagt kann man auch sagen, ja du, Versöhnung ist doch so wichtig. Sascha, hast du selber darüber gepredigt, Matthäus 5, wenn du merkst, da hat etwas jemand gegen dich, dann geh hin und versöhne dich mit ihm. Ja, der Prozess, er soll schnellstmöglich gestartet werden und das tut er hier. Aber das wirklich aufzuarbeiten und wirklich reinzumachen, das kann seine Zeit dauern. Und das, der große Vorteil, den Josef hat, er weiß, dass er Zeit hat, nicht wahr? Noch weitere 5 Jahre werden seine Geschwister und sein Vater abhängig sein von ihm, beziehungsweise von dem Korn in Ägypten. Und in dem Sinne muss Josef so handeln. Ja, er wird gewissermaßen zum Seelsorger seiner Brüder. Sein Handeln ist geduldig. Dahinter steckt Liebe, dahinter steckt Weisheit. Er ist nicht einfach launenhaft und will ihn eins auswischen, nicht rachsüchtig. Wir sehen das auch immer wieder in seinen Tränenausbrüchen. Ja? Wenn er weint, er geht weg. Ich glaube, 4 oder 5 Mal lesen wir das in den ganzen Kapiteln. Ihm geht das so ans Herz. Aber er wusste genau, hier muss wirklich etwas vom Herzen geschehen. Das kann ich nicht. Ich kann das anstoßen, aber Gott allein kann das. Gott führt seine Brüder schließlich zu dieser wahren Buße und Versöhnung. Und das sehen wir im Verlauf der Geschichte. Dass sie merken, sie sind nicht bei Josef in der Schule gelandet, sondern in Gottes Charakterschule. Bei ihm sind sie gelandet. Josef erkannte seine Brüder, behandelte sie rau, damit sie erkennen. Damit sie ihre Sünde erkennen. Und hinter dieser Strenge verbirgt sich, wie gesagt, diese Liebe. Ja, da ist nicht etwas, wo man einfach, wenn da Streit ist, sagt, ja, sorry, war nicht so gemeint, alles gut. Und wir dürfen nicht so oberflächlich sein. Ich weiß nicht, vielleicht haben wir das verlernt, wirklich tiefgründig um Verzeihung zu bitten. Weil wenn wir um den anderen um Vergebung bitten, dann ist der andere gefragt, uns zu vergeben. Nicht ich entschuldige mich, ich ziehe mich da raus. Ich sage sorry. Und damit ist es getan. Hier geht es um wirklich die Herzenseinstellung, die Motive im Herzen. Und so beginnt dieser Prozess hier im Herzen der Brüder. Woher kommt ihr? Aus Kanaan und wir wollen nur Nahrungsmittel kaufen. Und dann stellt Josef sie in diese Angstsituation hinein. Ja? Er sagt ihnen, sie sind Kundschafter. Also er wirft ihnen vor, ihr seid hier auf Spionagereise. Um Blöße oder Schwachstellen des Landes auszuspähen. Und das ist ziemlich gerissen, was er da tut. Ja? Diese Anschuldigung, die klingt natürlich für alle anderen erstmal plausibel. Warum? Es kommen alle möglichen Völker aus allen möglichen Ländern in das Land Ägypten. Und da kann das mal schnell sein, dass da auch welche verdächtigt werden. Ja, die Brüder haben die Zeit- und Weltverhältnisse gegen sich. Ja, ihre Schuld oder ihre Unschuld, die können sie erstmal nicht so beweisen. Ja, dass sie sagen, wir sind doch nur hier, um Nahrungsmittel zu kaufen. Das versuchen sie. Deswegen sagen sie, wir sind Brüder von einem Vater. Ja, wir sind nicht irgendwie Kriegsleute. Und es geht weiter, immer hin und her. Ja, sie beteuern das Ganze und sie nennen ihn Herr. Und Josef bleibt hart. Ihr seid Kundschafter. Nein, ihr seid hier, um das Land auszuspähen. Und in Vers 13, dann schildern sie ihre Familiensituation, ja, um das nochmal deutlich zu machen. Sie sind ganz ehrlich hier. 12 an der Zahl. Auch interessant, dass sie das noch so sehen. Wir sind 12 Brüder. Der Jüngste, der ist zu Hause geblieben, sagen sie, bei seinem Vater. Und damit hat Josef 2 wichtige Informationen. Benjamin lebt und sein Vater lebt. Das ist ganz wichtig. Er gebraucht Benjamin gewissermaßen als Schlüsselperson, um das voranzutreiben. Und der eine, er ist nicht mehr. Kriegt der zu hören, der doch noch ist. Es ist so interessant, wie Josef das hier alles so gesagt bekommt und einfach sich nichts anmerken lässt. Josef bleibt hart. Er sagt Vers 14 wieder, Kundschafter seid ihr. Kundschafter seid ihr. Und dann sagt er, wir werden das prüfen. Ja, diese Prüfung der Brüder, ob sie wahrhaftig sind, soll durch Benjamin. Er nimmt jetzt diesen Person als Schlüsselfigur, soll durch Benjamin erwiesen werden. Und somit landen sie alle in diesen Schmelztiegel dieser Seelsorge Gottes. Sie sollen geläutert werden. Das Herz der Brüder war auch von Jakob. Ja, dieser Schatz, den er festhält, Benjamin. Es geht um das Herz, es geht um diese Prüfung hier. Und Josef sagt, so wahr der Pharao lebt, er ist der Entscheider hier letzten Endes, er entscheidet mit dem Schwert über euch. Und so müssen sie das beweisen. Ihre Herzen werden durchleuchtet, sie werden gepackt, hinterfragt und gereinigt. Und dann, Vers 16, lesen wir den Plan. Einer soll nach Hause gehen, der Rest soll gefangen bleiben. Ja, ihre Worte sollen daraufhin geprüft werden, wenn Benjamin kommt. Das ist immer noch die Frage, wie jemand überhaupt Benjamin erkennen konnte, ja, sei mal dahingestellt. Josef wusste das natürlich, aber es ist schon ein Hinweis, irgendwie, dass die Brüder irgendwie doch hätten stutzig werden können. Aber sie landeten erstmal im Gefängnis. Und diese Zeit, und das sehen wir, dient der Besinnung. Sie denken nach. 3 Tage lang haben sie Zeit, um zu verstehen, warum Dinge passieren. Ihre Angst steigt, natürlich. Spionage bedeutet eigentlich Tod. Und sie denken nach, sie kommen zur Besinnung. Sie wollen ihre Herzen prüfen anscheinend, weil irgendwie merken sie, da ist doch etwas. Eine Prüfungszeit, eine Entscheidungszeit. Es beginnt hier in ihnen zu wirken, was wir dann gleich noch schon als Frucht in ihnen erkennen. Dass etwas aufgeht, dass etwas aufblüht. 3 Tage Zeit, um intensiv nachzudenken. Und das ist bei jedem von uns irgendwie anders. Ja? Wie öffnet Gott die Augen deines Herzens? Manchmal geht es so schnell, wo wir merken, boah, das muss ich sein lassen. Ja, bei praktischen Dingen geht das oft schnell. Wenn ich, keine Ahnung, viele Filme gucke, dann kann ich meinen Netflix-Account einfach mal sperren. Oder meine DVDs mal doch verkaufen. Ja, oder wenn ich irgendwas anderes, Materielles habe, das kann man sehr schnell noch wegtun. Aber wenn es Charakterzüge sind, dann ist es oft etwas, wo auch ein langer Prozess hintersteht. Aber wie werden unsere Herzensaugen geöffnet? Wie erkennen wir das, dass da etwas falsch ist, dass da etwas im Argen liegt? Ja, mal reicht so ein Stichwort aus, mal braucht es eine ganze Predigtreihe, um zu verstehen, was es bedeutet, den Eltern ungehorsam zu sein oder ungeduldig zu sein. Mal sind klare biblische Sünden, die genannt werden, und immer wieder ist es ein Problem, was wir haben. Das ist der Stolz in uns, der dagegen kämpft. Wir meinen es besser zu wissen, wir meinen es richtig zu wissen. Wir kämpfen dagegen an. Und sehr oft, und gerade auch bei charakterlichen Dingen, ist es ein Meißelschlag um Meißelschlag um Meißelschlag an dem harten Herzen, was gebraucht wird, um zur Sündenerkenntnis, zur Reue und zum Sündenbekenntnis zu kommen. Zu David musste erst der Prophet Nathan kommen. Der musste ihm erst eine Geschichte erzählen, wo David sagt, das geht doch gar nicht, was der Typ da macht. Der kann dem doch nicht das Schaf da wegnehmen. Das bist du, David, das bist du. Boah. Das ist mal ganz heftig, wenn man so das erlebt, aber man merkt, wie David direkt sagt, ja, das bin ich. Und er wendet sich an Gott und sagt, ich bin schuldig geworden vor Gott. Und er muss noch einen steinigen Weg danach gehen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Und es ist immer ganz unterschiedlich bei den Dingen auch in deinem Leben. Wichtig ist, dass wir es zulassen, dass Gott noch unser Herz berührt. Ob es nun Dinge in unserem Leben sind, die wir auf den ersten Platz stellen, ob es Charakterzüge sind, die das verhindern, was wir eigentlich ausstrahlen sollten. Viel über die Frucht des Geistes gelernt. Jesus kennt dich und er weiß, was du brauchst. Lass dein hartes und störrisches Herz weich werden. Darum geht es. Und sie, diese drei Brüder, diese 10 Brüder, die werden hier gewissermaßen aufgeweicht. Und sie kommen mehr und mehr dahin zu verstehen, was im Argen liegt. Und das lesen wir dann in den folgenden Versen und das schauen wir uns an unter diesem dritten Punkt, diese erste Frucht, die wir entdecken über diesem langen Weg. Tut Folgendes, sagt Josef am dritten Tag, dann sollt ihr leben, ich fürchte Gott. Am dritten Tag also ändert Josef seinen Plan, wie wir hier sehen dann. Das bedeutet für die Brüder natürlich mehr Sicherheit, wenn man mit mehreren unterwegs ist. Familien können natürlich besser geholfen werden, dass sie mehr Getreide mitnehmen können, als wenn nur einer loszieht. Und er sagt wieder, dann sollt ihr leben. Darum geht es. Es geht um das Leben. Ihr sollt am Leben bleiben. Denkt daran, das ist das große Ziel bei der Josef-Geschichte. Gottes Plan. Und am Ende von Vers 18 steht das etwas so Bemerkenswertes. Ja, was steht hier? Ich fürchte Gott, sagt er. Auch sehr interessant und ich möchte das mal mit Worten von Helmut Frey aus seinem Kommentar sagen. Er sagte, wie einst den Mund schenkt den Bäcker und den Pharao, so weist Josefs Wort jetzt auch die Brüder über sich selbst hinweg auf den hin, der zu fürchten ist. Josef weist darauf über sich hinweg und sagt, nicht ich bin es, ich fürchte Gott. Das ist meine Motivation, das ist mein Antrieb, das ist das, was in meinem Leben zählt. Ich fürchte Gott und das ist keine Lüge, das ist Grund seines Handelns. Und die Brüder merken auch hier ein Stück weit noch mehr, da ist doch irgendwie Gott, der bringt Gott ins Spiel, Elohim. Und so bekommen diese Männer zu diesen Ereignissen, ja, zwischen denen Gottes Hand sie mahnen lässt und die doch alleine stumm bleiben, das bedeutende Wort geschenkt. Gott fürchten. Gott fürchten, darum geht es. Gott zu fürchten, fürchte Gott. Josef sagt es, ich fürchte Gott. Für sie klingt das vielleicht unverständlich, weil für sie ist ja Josef ein ägyptischer Mann. Aber er fürchtet Gott. Und so verhaftet er die Brüder in Vers 19 auf ihre eigene Aussage. Wenn ihr wirklich redlich seid, wenn ihr wirklich echt seid, wenn ihr richtig seid, dann müsst ihr ja nichts befürchten. Dann lasst doch einfach ein hier, kommt alle wieder mit Benjamin und alles ist gut. Aber Benjamin muss kommen, sagt er. Das ist dann zuverlässig, das ist treu, das ist reines Schmelzmaterial, das ist echt. Erst dann können sie sicher sein, dass sie nicht sterben. Und der, von dem er dann sagt, der da bleibt, Simeon. Aber schaut mal hinein in die Verse 21 und 22. Das ist somit dieser Kern hier. Da kommt diese erste große Entdeckung. Da sagte einer zum anderen, fürwahr. Wir sind schuldbeladen wegen unseres Bruders, dessen Seelenangst wir sahen, als er uns um Gnade anflehte, wir aber nicht hörten. Darum ist diese Not über uns gekommen. Sie sehen das ganz, ganz deutlich. Und Ruben antwortete ihnen, habe ich nicht zu euch gesagt, versündigt euch nicht an dem Jungen. Aber ihr habt nicht gehört, doch siehe, sein Blut wird gefordert. Fürwahr, so ist es. Schaut euch an, was 3 Tage Nachdenken mal bewirken können. Und diese Strenge nebenbei, die Josef immer noch hatte. 3 Tage Nachsinnen und Josef bleibt hart. Zugleich sehen sie, er meint es wirklich ernst. Er lässt dann ein Jahr zwar seinen Plan verändert, aber so ganz einfach raus kommen sie da nicht. Und wir sehen, ihr Herz wird geöffnet für die Schulderkenntnis. Diese große Herzensprüfung hier, ja, sie wird ihnen auferlegt für ein Fehlverhalten, was 20 Jahre zurück ist. Die Sünden der Jugend, David erwähnt sie im Psalm 25. Man erinnert sich an sowas. Deswegen ist es wichtig, sie vor Gott zu bringen, sie vor Jesus zu bringen, vors Kreuz zu bringen und damit klar Sache zu machen, sich zu reinigen zu lassen. Aber wir sehen ja bei den Brüdern, es beginnt erst. Ja, es beginnt eine Einsicht an ihrem Herzen. Für wahr, wir sind schuldbeladen, im Gegensatz zu, wir sind redlich, wir sind echt. Auf einmal doch nicht. Es kommt etwas ans Licht. Gott wirkt am Herzen der Brüder. Sie erkennen ihre Schuld. Ob es nun bewusst verdrängt wurde, ob sie nicht drüber geredet haben, wir wissen es nicht. Aber ihre Schuld geht weit darüber hinaus, dass sie einfach nur ihren Bruder verkauft haben, was schlimm genug ist. Ja, sie beschreiben es hier. Sie haben ihn in den Brunnen geworfen. Sie haben seine Seelenangst gesehen. Da war wirklich Kummer in seinem Gesicht, seine Tränen. Er flehte sie um Gnade an. Gnade, Gnade. Und sie hörten nicht. Eiskalt. Diese Prüfung, die Josef ihnen hier auferlegt, das bezeichnen sie jetzt als Not. Diese Not ist über uns gekommen. Darum ist es so. Weil wir das damals getan haben. Sie verbinden das damit. Das ist Hammer, oder? Diese Not bringt sie dazu, in all dieser Drangsal Gottes Zucht zu erkennen. Und wenn ihr mal zwei Kapitel weiter aufschlagt, Vers 16, Kapitel 44, Vers 16, da wird Juda reden. Und er wird rückblickend erkennen, wir stehen nicht unter Josefs Hand, wir stehen unter Gottes Hand. Ja, die wussten noch gar nicht, dass das Josef war an dieser Stelle. Und Juda sagte, was sollen wir meinem Herrn sagen, also Josef? Was sollen wir reden und wie uns rechtfertigen? Gott hat die Schuld deiner Knechte gefunden. Gott hat sie gefunden. All das, was danach auch noch passiert, dann ist ja noch der Becher dann bei dem Benjamin im Sack, das schauen wir uns alles an. Aber Gott steht dahinter, das erkennen sie. Es ist Gott. Ja, Juda schreibt es Gott zu, der in ihnen arbeitet. Und das wollen wir versuchen, auch die nächsten Male noch ein Stück weit herauszuarbeiten. Und dann kommt noch Ruben. Und das ist auch so interessant, ja. Ihr müsst euch vorstellen, Josef, der versteht das ja alles. Und auf einmal hört er Ruben. Ruben, ich hab's euch doch gesagt. Ja, seine Motive damals waren rein, sie waren klar, er wollte Josef retten. Und Josef bekommt das mit, da war einer, der steht auf meiner Seite, der Älteste. Und er, dieser Ruben, der erklärt ihnen das dann, rhetorische Fragen bringt er hier, ihr solltet euch das versündigen, ihr wisst das doch alles. Und wir sehen hier, sie verstehen, was Sünde ist, wir verstehen, was Verfehlung bedeutet, was Unrecht ist, auch wenn das noch nicht im Gesetz irgendwo niedergeschrieben ist, aber sie wussten es. Die Brüder hatten nicht auf Ruben gehört und doch, er sagt, diese Schuld muss beglichen werden. Das Blut wird gefordert. Das erkennen sie hier ganz klar. Die Strafe, die vielleicht auch ihr Leben kostet, muss bezahlt werden. Göttliches Gericht. Und diese erste Erkenntnis bringt sie weiter, Schritte, Schritte, dass ihr Herz wirklich bearbeitet wird und am Ende die Versöhnung in Reinheit da steht. Und Josef hat das ja alles mitbekommen und er wendet sich ab, er kann nicht mehr. Er weint, er ist so ergriffen davon. Es kommt vielleicht auch alles wieder hoch, was er da gerade gehört hat. 20 Jahre mehr vielleicht ist es her. Wie gerne hätte er doch gesagt, ich bin's, ich stehe hier, es ist alles gut eigentlich. Aber es ist es nicht. Die Brüder müssen wirklich zur Erkenntnis kommen und dass wirklich Buße an ihrem Herzen geschieht. Und das ist heute nicht anders, ja, diese Härte und diese Liebe. Ja, Jesus ist für die Menschen gestorben, er hat sein Blut doch vergossen. Warum sagt Gott nicht, hey, ihr könnt doch alle kommen. Alle kommen in den Himmel, ob ihr glaubt oder nicht, ist egal. Warum ist Gott so in Anführungsstrichen hart, dass man doch glauben muss? Er wartet auf diese Umkehr. Und darin ist er geduldig. Er ist geduldig in dieser Zeit. Zur Zeit Noahs waren die Menschen sehr sündig. Warum hat Gott ihnen nicht einfach vergeben und gesagt, ach, lasse ich das Wasser mal schnell wieder weg, dass ihr noch lebt? Nein, sie haben keine Buße getan. Sie haben nicht eingesehen, dass sie böse waren. Wir sehen, es geht um die Sinnesänderung, um die Veränderung des Herzens, um wirkliche Einsicht, Erkenntnis und Bekenntnis. Und als Josef sich dann ausgeweint hat, er kehrt zu seinen Brüdern zurück, er hat das verarbeitet und er sagt, Simeon bleibt hier. Simeon der Zweitälteste, Ruben war ja auf seiner Seite, wusste er, Simeon jetzt der Zweite, also bleibt der zurück als wahrscheinlich Hauptverantwortlicher. Und diese Botschaft kommt an, die Brüder verstehen, Josef meint's ernst. Entweder kommen wir mit Benjamin wieder oder Simeon stirbt. 10 kleine Brüder, die wollten Nahrung holen, wollten bis vor kurzem nichts bereuen. Plötzlich waren es nur noch 9. Um mit diesem Kinderlied das einfach mal vor Augen zu führen. So schnell geht das, zack. Einer bleibt da und sie mussten jetzt gehen. Jetzt ist der Plan feste. Und dann passiert noch etwas, wo sie nochmal an ihrem Herzen gepackt werden. Und wir sehen, sie bringen es in Verbindung zu Gott. Josef, Vers 25, befahl, dass man ihre Gefäße mit Getreide fülle, ihr Geldjemel in seinem Sack zurücklege und Wegzehrung mit auf den Weg gebe. Und man tat ihnen so. Ein dreifacher Befehl, den Josef hier ausführen lässt, die Gefäße sollen gefüllt werden mit Getreide. Sie sollen noch Wegzehrung bekommen, das ist seine Güte, seine Liebe ihnen gegenüber, dass sie nicht schon ein bisschen was davon aufbrauchen. Und Das Geld soll ihnen zurückgebracht werden, zurückgegeben werden. Auch ein Akt der Liebe, er wollte es nicht, aber das wird sie ganz schön in Not führen. Das wird sie in die Furcht treiben, das wird sie in die Ecke drängen. Das ist eine Zeitbombe im Gepäck, die irgendwann platzen muss, weil irgendwann gehen sie da dran. Und Vers 26 berichtet dann, wie sie dann ihre Esel dann in einer Herberge irgendwo unterkommen und der eine, der findet dann das. Und er sagt, guck mal, das ist da drin, da ist mein Geld, was ist das? Und dann kommt es im Vers 28, mein Geld ist zurückgegeben worden, siehe, da ist es in meinem Sack. Da entfiel ihnen das Herz und sie sahen einander erschrocken an und sagten, was hat Gott uns da angetan? Ja, wir sehen, sie bringen das in Verbindung mit Gott. Sie wussten, da arbeitet Gott irgendwie dran. Nicht irgend so ein ägyptischer Typ, den sie kennen, aber doch nicht kennen. Ihr Herz rutscht in die Hose, die Nackenhaare stellen sie auf, sie wissen überhaupt nicht mehr weiter, was das alles ist. Sie fürchteten sich sogar noch mehr dann, als später in Vers 35 alle entdecken, was da passiert ist. Sie haben überall das Geld wiedergefunden. Und sie denken an Gott, sie bringen es in Beziehung zu Gott. Das ist Frucht der seelsorgerlichen Läuterung. Sie verstehen, Gott arbeitet hier. Es ist sein Werk. Gott ist es, der diese Prüfung auferlegt hat. Er hat das getan. Und diese Angst, sie ist berechtigt. Es ist eine Furcht vor Gott da. Sie müssen nur verstehen, wie sie das nun verarbeiten und vor Gott, beziehungsweise dann auch letztendlich vor Josef bringen können. Schuldbewusstsein, ihre Erkenntnis, sie sind da. Versöhnung, das dauert noch. Und du siehst, es bewegt sich etwas im Herzen der Brüder. Ja, sie beginnen nachzudenken, sie haben schon verstanden, da ist noch etwas. Da ist etwas. Und darum geht, oder so geht es vielleicht dir auch immer wieder, dass du merkst, da ist etwas. Und das ist dieser Aufruf. Tue Buße. Denke um. Bring das vors Kreuz, was in deinem Leben schief geraten ist. Wo du gesündigt hast. Wo du merkst, das muss bereinigt werden. Sag es ihm, sobald es dir einfällt. Und doch, es ist vielleicht so, können auch Zeitbomben noch in deinem Leben sein. Weil du abgestumpft bist. Weil dein Gewissen dich überhaupt nicht mehr plagt. Sünden, die du verheimlichst, am liebsten mit ins Grab nimmst. Und das funktioniert vielleicht auch. Vor Menschen, aber nicht vor Gott. Es kann genauso sein, dass er jetzt schon Umstände und Mittel und Wege und Menschen in Bewegung setzt, um an deinem Herzen zu arbeiten. Dass er Worte gebraucht, um an deinem Herzen zu arbeiten. Wichtig ist, dass du weißt, was du dann tust. Dass du Sünde erkennst und lässt. Tue Buße. Buße bedeutet, umdenken, einzusehen und kein Aber dran zu hängen. Ja, aber Gott, das war doch so. Nein. Bereinige das. Und das, habe ich euch am Anfang versprochen, ist an das, was wir hier sehen können bei den Brüdern. Alle Züchtigung, diese Not, diese Prüfung, scheint uns zwar für die Gegenwart nicht Freude, und für die Brüder war es keine Freude, sondern Traurigkeit zu sein. Nachher aber gibt sie denen, die durch sie geübt sind, die friedvolle Frucht der Gerechtigkeit. Da entsteht Frucht der Gerechtigkeit, friedvoll, der Reinheit, der Heiligkeit. Diese Frucht, sie entsteht wieder. Man wird wieder auf den richtigen Weg zurückgeführt. Das ist es, was dahinter steckt. Das ist diese Arbeit am Herzen. Und bei den Brüdern beginnt das zu wachsen, die Schlacke, die kann nun Stück für Stück abgearbeitet werden. Aber der Weg ist noch nicht zu Ende, wir gehen noch einige Kapitel weiter bei dem nächsten Mal. Sie müssen nur manche Tiefen durchschreiten, nochmal Schrecken erleben. Aber Gott lässt sie nicht einfach stehen, sondern er weiß das. Er will sie ja dahin führen, wo sie hin sollen, auf den richtigen Weg. Hin zur Versöhnung mit Josef. Und so haben wir in unserem heutigen Bibeltext aus 1. Mose 42 gesehen, wie Gott durch Josef diese Schritte der seelsorgerlichen Läuterung geht. Drei Schritte. Er hat dafür gesorgt, dass sie zusammengeführt werden, und er hat dafür gesorgt, dass Josef da war. Josef hat das Ganze in Gang gesetzt, ganz bewusst haben wir gesehen, aber mit Grundlage dessen, woran er sich erinnert hat, seine Träume. Er möchte Versöhnung, aber er weiß, dafür ist echte Reue und Buße notwendig. Ich bereue das, ich tue Buße. Und diese erste Frucht, die wir schon gesehen haben, es wirkt an ihrem Herzen. Sie merken, da ist etwas. Gott lässt uns nicht einfach stehen. Er sorgt dafür, dass du wieder auf den richtigen Weg kommst. Und das gute Werk, was er in euch begonnen hat, das wird er vollenden auf dem Tag Christi. Gottes Seelsorge ist immer gut. Das Ziel seiner Reinigung ist stets gute Frucht. Und so heißt es auch, ich schließe mit dieser Verszeile aus einem Lied von Siegfried Fietz. Der beschreibt das so wunderbar. Du lässt mich in die Tiefe gehen, damit ich sehe, wer ich bin. Doch Herr, du lässt mich nicht dort stehen, du ziehst mich wieder zu dir hin. Amen.